Liebe Gemeinde, wie immer sitzt Oma Piepenbrink am Sonntagmorgen in der Kirche. Oma singt von Herzen mit und dann hängt sie förmlich an den Lippen des jungen Pastors. Mitten in der Predigt ist sie so gerührt, dass sie ein Taschentuch aus der Handtasche zieht, um sich die Tränen zu trocknen. Und dabei fällt ein Gebiss auf den Fußboden. Sie merkt es gar nicht. Aber ein Konfirmand, der sitzt da so in der Nähe und der flüstert Oma ins Ohr: Oma, ihr Gebiss liegt auf dem Boden. Oma flüstert zurück: Ach Junge, das sind doch Opas Zähne. Die nehme ich immer mit, wenn ich zur Kirche gehe, sonst bleibt ja vom Sonntagsbraten nichts übrig. Tja, der Sonntagsbraten, der schmeckt. Mir auch übrigens. Ich könnte mir gut vorstellen, bei uns wird es vielleicht später ähnlich sein. Naja, vielleicht doch nicht so, denn ich glaube, dass meine Frau und ich auch später immer gerne zur Kirche gehen. Ganz ehrlich, mir schmeckt nicht nur ein guter Braten, mir schmeckt auch der Gottesdienst. Ein Sonntag ohne Gottesdienst, das ist für mich eigentlich gar kein richtiger Sonntag. Wir hatten jetzt ein paar Tage Urlaub und da waren wir zum ersten Mal auf der schönen Insel Madeira. Eine wunderschöne Insel. Und dann war der Sonntag da und die Frage, wohin jetzt zum Gottesdienst? Im Internet ein wenig recherchiert und dann wurden wir fündig, eine kleine englischsprachige Gemeinde in Funchal. Es war eine Baptistengemeinde und die steuerten wir an. Etwa 50 Leute versammelten sich da in einem kleinen Kirchlein, das wir gar nicht gleich gefunden haben. Und als wir endlich da waren, mitten in einem Lied kamen wir rein, da fühlten wir uns gleich zu Hause. Das Lied kannten wir. Wir konnten es mitsingen. Es war wie zu Hause. Dann eine ziemlich lange Predigt, wie zu Hause. Dann Kirchkaffee, wie zu Hause. Wir trafen bei einer kühlen Limonade auch noch ein junges Ehepaar aus Deutschland. Und woher kamen die? Aus Sachsen. Da fühlte sich Christiane wie zu Hause. Also es ist schon klasse, da hat nicht nur die Limonade gut geschmeckt, sondern der ganze Gottesdienst, die Begegnung, die Gemeinschaft. Und es ist schon so, egal wo du hinkommst auf der Welt, überall hat Gott seine Leute. Und es schmeckt so gut, auch in der Fremde Brüder und Schwestern im Glauben zu treffen. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und das ist der Leitvers für diesen Gottesdienst. Das ist auch schon der ganze Predigttext. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Psalm 34. Schmeckt und seht. Ich möchte mich heute auf das erste dieser Worte konzentrieren. Auf das Schmecken. Man könnte sagen, heute heißt es mal Mund auf. Sonst, das ist ganz gut, im Glauben heißt es auch Augen auf. Oder vielleicht noch wichtiger, Ohren auf. Oder das Wichtigste, Herz auf. Aber heute heißt es mal Mund auf. Das andere soll darin eingeschlossen sein. Wenn etwas gut schmeckt, dann muss man eigentlich gar nicht sagen Mund auf, da geht das ganz von selbst. Allerdings manche kleinen Kinder, die wissen noch nicht so recht, was gut schmeckt oder wovon die Eltern meinen, dass es gut schmeckt. Ich erinnere mich an unseren kleinen Manuel, als der noch gefüttert wurde, da wollte er einfach nicht kapieren, wie lecker Möhrenbrei ist. Das kleine Mündchen blieb konsequent zu. Und dann sagte man Mund auf, ah, mach mal ah, keine Chance. Und dann schiebst du ihm den Löffel mit Möhrenbrei liebevoll mit sanftem Druck durch die fest zugepressten Lippen. Und was passiert? Mit einem herzhaften Brrrr sprutzelt dir der ganze Möhrenbrei in dein Gesicht. Also, Mund auf, Manchmal brauchen wir vielleicht doch die Ermutigung dazu, um das zu entdecken, was eigentlich gut schmeckt. Gottes Wort sagt uns heute, Mund auf, schmeck doch, schmeck, wie freundlich Gott es mit dir meint. Sieh auf die vielen leckeren Früchte, die die Erde hervorbringt. Mach den Mund auf und beiß rein. All das, was hier geerntet wurde, es ist auch mal ein Anlass, nicht nur Gott zu danken, sondern auch den Landwirten, denen wir das auch zu verdanken haben. Oft wird auf die Landwirte eingeprügelt, es ist gar nicht so einfach für sie in der heutigen Zeit, aber wer sagt auch mal Danke? Danke. Und nun mach den Mund auf, beiß rein. In der Bibel spielt das Essen eine ungeahnte Rolle. Eine ungeahnt große, wichtige Rolle. Kennen Sie das erste Gebot? Ich meine jetzt nicht das erste Gebot von den 10 Geboten, sondern ich meine das erste Gebot überhaupt, was wir in der Bibel finden, was Gott dem Menschen gegeben hat. Das ist eine ganz tolle Sache, denn das erste Gebot heißt nämlich, du sollst essen. Da staunt ihr. Ihr Konfis, hättet ihr nicht gedacht, du sollst essen. Es ist überhaupt der allererste Satz Gottes, den er zu dem Menschen, zu Adam spricht. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen. Von allen Bäumen im Garten, aber vom Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen und so weiter. Vielleicht kennen wir die Geschichte aus dem Paradies. Interessant doch, als erstes heißt es erstmal, du sollst essen. Und das heißt auch für uns, Mensch, genieße doch, schmecke, wie freundlich der Herr ist. Genieße die guten Gaben, die Gott dir gibt, greif zu, schmeck und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Offensichtlich gehört das Essen ganz, ganz elementar zu unserem Menschsein dazu von Anfang an. Und zwar nicht nur zu unserem Leib, sondern auch zu unserer Seele, auch zum Glauben. Leib und Seele lässt sich nach der Bibel nicht voneinander trennen. Was die Medizin erst in jüngster Zeit mehr und mehr entdeckt, die ganzen psychosomatischen Zusammenhänge, die Bibel weiß es schon längst. Leib und Seele gehören zusammen und bilden eine Einheit. Und das ist spannend, das hebräische Wort für Seele, Nefesh, das heißt in seiner ursprünglichen Bedeutung eigentlich Kehle. Seele und Kehle ist eins im Hebräischen. Und das bedeutet das, was durch unsere Kehle geht, das Atmen und dann die Speise, die Nahrung, das Essen, auch das Trinken natürlich. Ich sehe gerade hier unseren Sekthersteller. Ja, das Trinken gehört auch dazu, Jochen. Es ist gut, wie Gott uns versorgt und wir etwas durch unsere Kehle in uns aufnehmen können. Und das braucht auch unsere Seele. Als der große Prophet Elia seinen Burnout hatte, so kann man das bezeichnen, als er einfach nicht mehr kann, als er kaputt ist, er will nicht mehr. Nach heutiger Betrachtung war er sogar suizidgefährdet, in einer tiefen Depression. Da marschiert er in die Wüste, legt sich unter einen Busch und will nur noch sterben und schläft ein. Und dann kommt Gottes Fürsorge ins Spiel, eine liebevolle Seelsorge, die zugleich Leibsorge ist. Denn ein Bote Gottes rührt ihn an und sagt, hier, nimm und iss. Und er hat einen Krug frisches, kühles Wasser dabei und ein leckeres, frisch geröstetes Brot und das schmeckt. Schmecke, wie freundlich der Herr ist. Im Vaterunser heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das heißt doch, es geht doch gar nicht ohne. Gott hat uns so geschaffen, dass das Essen, dass das Schmecken zum Menschsein dazugehört. Mund auf. Und weil das so ist, dass wir ohne gar nicht können, weil das so ist, ist es uns auch bedauerlicherweise so selbstverständlich geworden. So selbstverständlich, dass wir darüber die Dankbarkeit oftmals vergessen. Obwohl uns Gott gerade hier im satten Deutschland ja noch viel mehr als nur das täglich Brot beschert. Welche Genüsse können wir haben? Wie biegt sich der Tisch manchmal unter den guten, geschmackvollen Speisen und der Kühlschrank ist voll? Es ist viel mehr als nur das täglich Brot. Vom früheren Landesbischof Lilje wird berichtet, wie er bei einem wahrhaft opulenten Abendessen mit den feinsten und leckersten Köstlichkeiten dort im Kloster Loccum, wie er dann sagte: Verehrte Gäste, heute bin ich geneigt, statt unser tägliches Brot gib uns heute zu beten, unser heutiges Brot gib uns täglich. Das wär's immer so schlemmen und genießen. Erntedank erinnert uns daran, dankbar zu sein, sowohl für das alltägliche Brot, dass wir genug zu essen haben, aber auch für das Besondere, für das Festmahl, für das Feiern, für das Genießen. Dankbar zu sein dafür. Und dabei wollen wir doch diejenigen nicht vergessen, die weder das eine noch das andere haben. Die weder das Festmahl haben und auch nicht das täglich Brot. Die Hungernden. Sind wir denn bereit zu teilen und abzugeben von unserem Wohlstand, von unserem Überfluss? Eine aktuelle Frage. Wenn wir die Essensgeschichten der Bibel anschauen, so sind es fast immer Geschichten des Miteinanders, der Gemeinschaft, des Teilens. Denken wir an die Essensgeschichten von Jesus. Jesus hat sehr gerne gegessen und oft. Er wurde von seinen Gegnern sogar so tituliert als Fresser und Weinsäufer. Nicht sehr schmeichelhaft, aber so haben sie ihn bezeichnet. Warum? Weil er oft beim Essen war. Warum? Nicht nur um satt zu werden, sondern um Gemeinschaft zu pflegen mit seinen Jüngern, aber auch mit den Zöllnern und Sündern, aber auch mit den Pharisäern sogar, mit jedem einfach, der ihn bei sich aufnahm, der diese Gemeinschaft haben wollte. Und in der ganzen Bibel wird die Gemeinschaft mit Gott meist mit dem Essen in Verbindung gebracht. Sogar der Himmel wird ein fantastisches, großes Festmahl beschrieben. Das himmlische Festmahl, ein Hochzeitsmahl, ein wunderbares Gastmahl, zu dem jeder eingeladen ist. Auch jeder, der hier heute Morgen ist. Du bist eingeladen zum großen himmlischen Festmahl. Wie töricht wäre es, diese Einladung nicht anzunehmen. Und auch da heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und dann sozusagen zeichenhaft, ein zeichenhafter Hinweis auf das himmlische Festmahl ist ja das Abendmahl. Auch beim Abendmahl heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. In Brot und Wein will Christus uns begegnen. Und so passt es ganz gut, dass heute hier unten direkt unter der Kanzel auch so eine Holzmolle ist, in die die berühmte Abendmahlszene von Leonardo da Vinci hineingebrannt wurde. Haben wir mal geschenkt bekommen als Kirchengemeinde vor einiger Zeit. Schauen Sie sich das hinterher mal in Ruhe an. Jedes Abendmahl weist hin auf das Festmahl im Himmel, dass Gott selbst und dass Jesus Christus mit uns Tischgemeinschaft haben will, mit uns speisen will. Ja, noch viel mehr, dass Jesus selbst unsere Speise sein will. Das ist merkwürdig. Aber so meint es Jesus. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Also sollen wir Jesus essen? Klingt das nicht seltsam? Aber er wird sogar noch deutlicher. Im Johannesevangelium Kapitel 6, dann sagt er sogar, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und im Griechischen, da ist das noch plastischer ausgedrückt. Da heißt es so, wer mich, ja, da steht eigentlich nicht nur essen, sondern zerkauen. Da ist vom Kauen die Rede. Ehrlich, als ich das so als Kind oder Teenie so mal gelesen habe beim Bibellesen, ich fand das widerlich. Das wirkte für mich so wie Kannibalismus. Und die Menschen damals, denen ging's nicht anders. Es steht in der Bibel, von da ab wandten sich viele Hörer ab von Jesus, weil sie nicht verstanden haben, was er damit gemeint hat, mit diesem Bildwort. Es ging Jesus dabei um ein viel tieferes Verständnis von Essen. Beim Essen wird ja Nahrung in uns aufgenommen und wird damit ein Teil von uns selbst. Die Nahrung verbindet sich mit uns zu einer Einheit. Der Körper nimmt aus der Nahrung die Nährstoffe auf und damit wird die Nahrung ein Teil von uns. Ohne Nahrung würden wir sterben. Und das ist die Botschaft Jesu. Er meint, so eng, wie wir mit unserer Nahrung verbunden sind, die mit uns eins wird, so eng sollen wir mit ihm verbunden sein. Ihn in unser Leben aufnehmen, und zwar nicht nur einmal. Manche meinen ja, ja, wenn ich getauft bin, dann habe ich Jesus und das reicht. Das ist wirklich Unsinn. Sondern, wie ist denn das beim täglich Brot? Man isst doch nicht nur einmal Brot. Täglich, immer wieder neu brauchen wir Nahrung und so brauchen wir auch Jesus immer wieder neu. Ihn täglich in uns aufnehmen. Ihn kauen. Was heißt denn das? Als ich Kind war, meine Mutter hat oft gesagt, schling nicht so. Du musst kauen. 32 Mal kauen. Weiß nicht, woher diese These stammt, aber jedenfalls richtig genüsslich, ausgiebig kauen. Was heißt denn das? Sich Zeit nehmen beim Essen? Die Nahrung nicht einfach runterschlingen, gedankenlos. Und genauso sich Zeit nehmen für Jesus. Ihn nicht runterschlingen, schnell, schnell beim Frühstück mal die Losung aufschlagen oder mal so Glauben im Vorbeigehen, mal ein Stoßseufzer gen Himmel. Das alles ist besser als nichts, aber Glauben ist kein Fastfood, sondern Zeit mit Jesus verbringen im Gebet, im Studium der Bibel und auch im Tun der Liebe, der Nächstenliebe. So schmecken wir Jesus. Schmecken. Schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Nun gibt es ja interessanterweise nach aktuellem Forschungsstand 5 unterschiedliche Grundrichtungen des Geschmacks. Eventuell noch eine 6., aber die ist umstritten. Welches sind die 5 Grundrichtungen des Geschmacks? Will man einfach so reinfragen. Also, was gibt's? Süß? Sauer? Moment, bitter, habe ich gehört. Und? Salzig? Scharf, ja, scharf wird nicht so als Grundrichtung des Geschmacks bezeichnet, aber geht so ein bisschen in die Richtung des 5. Ne? Ja, hier, ja, na gut, Ausbildung in einem Hotel, in einer Gastronomie, ja, Marlena. Marlena hat es gewusst, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das nicht zufällig vor kurzem in einer Quiz-Sendung gesehen hätte, hätte ich es auch nicht gewusst. Die 5. Geschmacksrichtung heißt Umami. Umami, und das ist so das Fleischige, das Herzhafte. Das wird auch als eine der 5 Geschmacksrichtungen angesehen. Wenn wir Jesus schmecken wollen, wenn wir Gottes Wirken und Gottes Freundlichkeit schmecken wollen, schmeckt, wie freundlich der Herr ist, dann kann uns das auch auf ganz unterschiedliche Weise in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen passieren. Das Süße, ja, das ist uns vielleicht am liebsten. Ich will es mal so deuten, wenn der Glaube süß schmeckt, wenn alles glatt läuft, wenn Gebete erhört werden, wenn ein Gottesdienst mal so richtig nach unserem Geschmack ist, wenn uns die Musik schmeckt, wenn wir erbaut und ermutigt werden oder wenn wir Urlaub haben oder wenn im Beruf, in der Familie alles gut schmeckt, ja, dann schmeckt der Glaube süß. Und da können wir dankbar sein. Solche Zeiten und Phasen gibt es im Leben. Aber immer nur süß? Das würde vielleicht auch, bei Speisen wird es langweilig. Würde vielleicht langweilig werden. Vielleicht würden wir abstumpfen. Vielleicht würden wir sogar krank werden. Aber es gibt ja noch andere Geschmacksrichtungen. Beim Essen wie beim Glauben. Salzig. Salz gibt den Speisen Würzen und vor allem aber in alter Zeit war Salz so wichtig, um die Speisen vor dem Verderben, vor dem Faulen, vor der Fäulnis zu bewahren, sie haltbar zu machen. Der salzige Geschmack bedeutete dann, es ist nicht verdorben. Und ich will das Salzige am Glauben mal so sehen. Es ist die Geschmacksseite Jesu, die Geschmacksseite des Glaubens, die gegen das Faule und Schädliche in uns wirkt, gegen die Sünde, gegen Eigensinn, Selbstsucht und Hochmut und Neid, gegen das, was uns kaputt machen will, was uns verderben will. Wie gut, dass wir auch da Jesus schmecken können, seine Vergebung, seine Hilfe. Dann gibt es noch sauer. Wir denken da an saure Zitronen. Also unser Manuel, ich weiß nicht, mit dem Möhrenbrei hat das nicht so hingehauen, aber Zitronen, die ist der pur. Einfach so futtert der die weg. Ich denke an saure Zitronen, aber wir wissen, wie gesund gerade da im Sauren die Vitamine sind. Auch bei Jesus gibt es manchmal Saures. Herausforderungen des Alltags, Krisen, Probleme, vor denen wir stehen im Beruf oder in der Familie. Und genau da können wir manchmal besonders intensive Glaubenserfahrungen machen. In den Schwierigkeiten des Lebens wird unser Glaube reifer, wird er wachsen. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass immer dann, wenn es mir eigentlich nicht gut ging, wenn ich Kummer hatte oder Stress oder Probleme vor mir waren, dass ich dann oft besonders intensive Zeiten mit Jesus hatte. Weil ich gemerkt habe, ich brauche ihn, ich schaff's nicht alleine. Herr Jesus, hilf mir jetzt. Im Sauren ist ja oft dieses Vitamin C enthalten. Vitamin Christus. Und dann ist da auch noch bitter. Ja, auch das gehört mit zu unserem Geschmacksempfinden. Und auch das gehört oft zum Leben. Das Bittere soll mal stehen für das Leid. Kann man da noch sagen, im Leid schmeckt, wie freundlich der Herr ist? Also mittendrin im Leid, in schweren Leidsituationen, wohl eher nicht. Und doch, gerade im Leid ist es gut zu wissen, Gott, du bist auch jetzt da. Du hältst mich, du trägst mich. Wenn wir da auf das vertrauen, was Paulus uns sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Bonhoeffer dichtet in deinem wohl bekanntesten Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Da dichtet er, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. Manchmal schmeckt das Leben bitter. Und gerade dann, dann können wir uns trotzdem an diesen Psalm Davids erinnern. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ja, hat denn David keine Ahnung davon, welches schlimmes Leid im Leben passieren kann? Wie bitter das Leben manchmal schmeckt? Doch, David weiß das. Und genau in diesem Psalm schreibt er mitten im Feindesland, bei den Philistern. David war von seinen eigenen Leuten gehetzt, gejagt und verfolgt. Er war auf der Flucht. Und ein paar Verse nur nach unserem Vers, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, da heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden. Also auch der, der ein Kind Gottes ist, der Gott vertraut, muss viel erleiden. Aber aus alledem hilft ihm der Herr. Also, auch wenn das Leben bitter schmeckt, kannst du darin Gott schmecken, seine Hilfe, seinen Trost, seine Freundlichkeit. Und das Letzte, Umami. Tja, das ist ein Geschmack, mir gefällt er besonders gut. Es ist so der fleischige, der kraftvolle, der herzhafte Geschmack. Das ist so der Geschmack eines leckeren Sonntagsbratens. Und dieser Geschmack, der steht mal jetzt für die Kraft, die der Glaube gibt, die Gott uns schenkt, Kraft auch im Alltag. Gott sagt zu Paulus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was für eine Ermutigung! Egal vor welchen Herausforderungen du gerade stehst, vertrau darauf, Gott gibt dir Kraft. So schmeckt der Glaube, Umami. Also, es gibt so viel zu schmecken, wie freundlich der Herr ist. Da heißt es heute, Mund auf. Und wenn man den ganzen Psalm liest, Psalm 34, dann merkt man, David meint nicht nur Mund auf zum Essen und Schmecken, sondern auch Mund auf, um Gott zu loben. Denn so geht der Psalm ja los. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Das kann heute Erntedank sein. Die Freundlichkeit Gottes schmecken in allen Geschmacksrichtungen und Gott loben, ihm danken. Amen. Schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Und wir wollen jetzt das mal richtig mit unseren Sinnen auch erleben. Die Konfirmanden werden jetzt gleich rumgehen und sie haben kleine Schälchen dabei mit Weintrauben. Und die Weintrauben gehen durch die Reihen und jeder, der das möchte, darf sich gerne eine Weintraube abpflücken. Kernlose Weintrauben, gut gewaschen, also sie können da genussvoll reinbeißen. Ich hoffe, sie schmecken auch. Schmeckt, wie freundlich der ist. Während das geschieht, hören wir ein Instrumentalstück von unserem Musikteam.